2025 war kein gutes Jahr für den Bitcoin. Er hat nämlich mit einem Minus von über 5% abgeschlossen.
Ja, das war der erste Jahresverlust seit 2022. Da gab es schon mal einen größeren Kryptowinter, also in der Zeit mit ziemlich niedrigen Preisen. Und das befürchten jetzt auch für das kommende Jahr viele Anlegende. Genau, von daher mal schauen, was das 2026 bringt für Bitcoin und Krypto.
Brace yourself, winter is coming. Und in dieser Folge, Geld ganz einfach, beschäftigen wir uns mit Bitcoin und was 2026 so bringt. Und zwar mit einem besonderen Gast, mit der Finanztipp Geldanlage und Krypto-Expertin Nadine. Und bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Genau, starten wir mal mit dem Allersimpelsten. Was ist eigentlich eine Kryptowährung? Wenn du denkst, boah, so eine Podcast-Folge reicht mir dazu nicht, kannst du auch unseren Finanztipp Academy-Kurs dazu machen, den Nadine und ich zusammen konzipiert haben. Den verlinken wir euch unten in der Beschreibung. Aber ich habe ja immer Krypto so verstanden, es ist so ein digitaler Vermögensgegenstand, den man handeln kann. Quasi ein bisschen wie eine digitale Geldmünze.
Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Es ist halt kein Geld, was irgendwie von einem Staat ausgegeben wurde oder von einer Zentralbank, ne, so wie wir es beim Euro kennen oder beim Dollar oder bei sämtlichen anderen staatlichen Währungen, sondern halt etwas, was durch so ein Computernetzwerk, also durch die Blockchain, so heißt diese, ja, ehrlicherweise ziemlich komplizierte Technologie dahinter, die kryptografisch verschlüsselt wird, die das möglich macht, dass es halt eben ohne Banken, ohne Staaten funktioniert. Genau.
Und der Bitcoin ist ja quasi so die Mutter aller Kryptowährungen, also die allererste. Mhm. Und ist ja so ein bisschen der Pionier für so ein paar Dinge. Der Bitcoin hat so ein White Paper, in dem quasi erklärt wird, also so ein öffentlich zugängliches Papier, das du dir online durchlesen kannst, in dem erklärt wird, wie es funktioniert. Und so ein White Paper oder so eine Geschäftsordnung haben dann auch eigentlich alle Kryptowährungen anstatt einer Notenbank, die die Regeln macht.
Ja, zumindest die meisten. Also wenn man sich so, viele orientieren sich halt an Bitcoin als der größten und ältesten Kryptowährung, auch so, was den Kurs angeht, ist das oft so der Taktgeber. Und genau, Bitcoin ist quasi als Reaktion auf die Finanzkrise entstanden. Also so 2008, 2009 wurden dann die ersten Bitcoin gehandelt. Und ja, wer dahinter steckt genau, weiß man eigentlich gar nicht. Es gibt dieses Pseudonym Satoshi Nakamoto. Das soll der Erfinder sein. Aber ob dahinter jetzt eine Gruppe von Personen steckt oder eine Einzelperson, das ist gar nicht bekannt. Also es ist bis jetzt nur ein Pseudonym, aber ihm wurden auch schon, oder dieser anonymen Person wurden auch schon Statuen gebaut.
Muss man auch erstmal schaffen. Ein Satoshi ist auch die kleinste Bitcoin-Einheit. Und zwar ist das ein 100-Millionstel Bitcoin. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Es sind 8 Nullen. Ja. 8 Nullen, 8 Nullen. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr klein. Ich habe es tatsächlich vergessen. Aber das Krasse ist ja, so ein Satoshi ist ja inzwischen das wahrscheinlich Erreichbarste für dich, mich oder euch da draußen, weil Bitcoin hat ja im Oktober 2025 vor seiner Talfahrt, die dann gekommen ist, ein neues All-Time-High mit $126.000 erreicht. Also sich so einen ganzen Bitcoin zu kaufen, ist inzwischen auch eine ganz schöne finanzielle Mission geworden.
Ja. Aber das Gute ist ja, du musst ja gar keinen ganzen Bitcoin kaufen oder handeln, sondern eben, ne, gibt es immer diese kleinen Einheiten, die Satoshis, die man da handeln kann. Oder auch wenn du mit Bitcoin irgendwas bezahlen möchtest, dann läuft das eigentlich alles in Satoshis, wird das gerechnet.
Und jetzt hat ja der Bitcoin so ungefähr 60% Marktanteil, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger an den Kryptowährungen. Das Entscheidende ist aber ja viel weniger der Bitcoin selber, sondern doch eigentlich so die Blockchain, die dahinter steht. Also dieses System von so einer zentralen Datenbank, auf der alles basiert.
Mhm. Ganz genau. Und das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so ein digitales Kassenbuch. Und zwar alle Teilnehmer, alle Leute, die Bitcoin gekauft haben und damit handeln, haben quasi dieses Kassenbuch. Es ist immer gleich. Jeder kann darauf zugreifen und das zumindest anschauen. Und deswegen sagt man, dass es eben nicht manipulierbar ist, diese Transaktionen, die damit gemacht werden, eben fälschungssicher.
Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt was in mein Kassenbuch schreibe, dann steht es automatisch auch in deinem Kassenbuch.
Genau, weil das immer synchronisiert wird. Wir haben also immer, also eigentlich gibt es nur ein Kassenbuch, was aber auf meinem PC, auf deinem PC und auf den von allen Teilnehmern. Genau. Und das wird immer ständig aktualisiert. Und dadurch funktioniert das Ganze. Also dieses Netzwerk stützt sich selber. Es gibt ja eben auch keinen zentralen Menschen oder Institutionen in der Mitte, die das Ganze steuern würde.
Und das ist ja wahrscheinlich auch so der zentrale Unterschied. Also wenn du jetzt schaust auf eine normale Währung hat quasi eine zentrale Stelle in, keine Ahnung, Frankfurt, früher die Bundesbank, noch bei der Deutschen Bank, die gibt dann da die Banknoten aus oder eben jetzt die EZB in Frankfurt und die bestimmt darüber. Und das habe ich hier jetzt eben nicht, also ist dezentral organisiert. Und der andere Hauptunterschied ist doch, ich habe eine festgelegte Menge. Also ich kann ja bei Euros oder US-Dollar kann ich ja beliebig viele in Umlauf bringen, theoretisch. Und Bitcoin ist ja durch die Blockchain auf 21 Millionen Stück begrenzt.
Ganz genau. Das ist so diese magische Zahl, diese 21 Millionen. Und danach, wenn die geschürft sind, also wenn die entstanden sind, diese 21 Millionen Bitcoin, dann wird es keine weiteren mehr geben. Das ist technisch so festgelegt und kann auch nicht verändert werden. Anders eben wie ja, die Gelddruckmaschinen sozusagen bei den Zentralbanken, die können theoretischerweise ja neues Geld produzieren, so viel sie wollen.
Und das ist wahrscheinlich auch, warum man oft so ein bisschen sagt, Krypto ist digitales Gold, weil Krypto, also Gold ist ja auch nicht unendlich vorhanden. Irgendwann ist alles Gold auf der Erde geschürft oder ja. Klar, es gibt vielleicht Gold im Weltall oder was weiß ich, aber theoretisch ist irgendwann alles Gold auf der Erde geschürft und es gibt einfach nicht noch mehr, was Gold immer wertvoll macht, in Anführungszeichen.
Ja genau, und bei Bitcoin ist es halt genauso, nur dass halt dieser letzte Bitcoin wahrscheinlich erst im Jahr 2140 oder sowas geschifft werden soll. Also das steigt immer an mit der Schwierigkeit, wie schwierig das ist, so ein Bitcoin zu erschaffen. Und genau, von daher haben wir da auch noch ein bisschen Zeit.
Okay. Das Problem ist natürlich, man hat jetzt, wenn das so auch durch diesen Goldvergleich, der dann oft aufkommt, kommt immer das, ja, Gold war in der Menschheitsgeschichte irgendwie schon immer wertvoll. Und dann geht man auch immer davon aus, dass es beim Bitcoin durch diese begrenzte Menge eine Garantie gibt, dass es immer was wert sein wird. Der Unterschied ist aber natürlich, bei Geld habe ich ja so eine politische Instanz, die den Wert garantiert oder die im Zweifelsfall auch sagt, okay, wir geben eine neue Währung raus und du bekommst für deine alte so und so viel im Austausch. Beim Bitcoin gibt es ja keine Garantie und ich muss da immer so ein bisschen an das denken, was unsere Kollegen aus dem Team Test und Analyse immer sagen. Nur weil etwas begrenzt ist, ist es nicht automatisch wertvoll. Zum Beispiel von Nadine oder mir signierte Ölgemälde. Ich weiß nicht, ob du gut malen kannst.
Eher nicht.
Bei mir ist es auch nicht der Fall. Das heißt, diese Gemälde sind sehr begrenzt vorhanden. Das macht sie aber nicht wertvoll.
Genau, vielleicht sollten wir es mal versuchen. Vielleicht wäre es ja wertvoll.
Vielleicht.
Man weiß es nicht, aber wir gehen mal nicht davon aus. Ne? Und nur weil es wenige Stück davon gibt, heißt es nicht, dass sie gut sind und dass jemand anderes dafür Geld ausgibt. Ne? Und das ist es ja. Es ist immer Angebot und Nachfrage, wo dieser Preis herkommt, wo für die meisten Waren der Preis herkommt durch Angebot und Nachfrage. Und genau, sobald jemand bereit ist dafür, für Bitcoin zum Beispiel, eine bestimmte Summe zu bezahlen, ist das super. Und wenn irgendwann niemand mehr bereit ist, dafür zu zahlen, dann steht da auch keine Garantie dahinter, ne?
Ich finde es immer so ein bisschen abgefahren, weil Bitcoin auch zum Beispiel mit dem Ding, man denkt immer zuerst, okay, Bitcoin ist irgendwie so ein bisschen wie Gold. Aber tatsächlich ist es dann auch wieder, es wird halt nur durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Es hat ja keinen Gegenwert in der realen Welt. Also hängst du davon ab, dass es einen Markt dafür gibt. Und gleichzeitig hat Bitcoin wiederum Eigenschaften von einer Währung, aber auch Eigenschaften von Bargeld, weil Bitcoin ist ja zum Beispiel sehr anonym. Also ich kann ja anonym.
Das stimmt nicht ganz. Bitcoin ist nur pseudonym, nicht anonym.
Ja, okay.
Das heißt, wenn du damit etwas bezahlst oder sowas, dann hast du immer eine Wallet-Adresse. Das heißt, das ist quasi wie dein, ja, man kann es ein bisschen vergleichen wie bei einem Bankkonto, die IBAN. Halt so eine Reihenfolge aus Zahlen und Zeichen, die dir zugeordnet werden kann. Aber man weiß vielleicht nicht, wer dahinter steckt.
Aber man könnte es theoretisch rausfinden.
Genau. Könnte man irgendwie rausfinden. Und dann wüsste man alles, was du mit deinem Pseudonym gemacht hast.
Also ich habe jetzt nicht diesen Anonymitätsgrad, den mir zum Beispiel Bargeld gibt. Weil wenn wir jetzt hier eine größere Menge, also nicht während der Videopodcast läuft, aber wenn wir jetzt hier hinterher eine größere Menge Bargeld tauschen würden, ist das ja sehr anonym.
Genau.
Es ist niemand mit uns im Raum, niemand kann sehen, was in der Sporttasche ist, die hier den Besitzer wechselt. Und damit ist es eine anonyme Übergabe.
Genau, und wenn ich dir das gleiche Geld in Bitcoin schicken würde, dann könnte man das vielleicht irgendwie schon zurückverfolgen oder wäre es ja zumindest theoretisch möglich, das zurückzuverfolgen und zumindest auf unsere Pseudonyme zurückzuverfolgen. Weil das ist es ja eben. Die Blockchain ist transparent. Man muss nur wissen, wie man sie bedient.
Okay. Oh, krass. Pseudonym hätte ich auch nicht auf meiner Bingo-Karte für Podcast 2026, dass das kommt. Wo es aber schon so ein bisschen, sag ich mal, was der Bitcoin so ein bisschen demokratischer kann als zum Beispiel andere Wertpapiere, ist, dass du keine Börse brauchst oder keinen Depotanbieter, sondern du kannst ja über dein eigenes Wallet und in deiner eigenen Verantwortung direkt mit anderen handeln. Da ist es schon wieder so ein bisschen wie bei Bargeld.
Genau, wenn du das kannst, also technisch kannst, das Know-how hast, kannst du direkt mit der Blockchain interagieren. Da ist kein Mittelsmann dazwischen. Natürlich, du kannst auch eher indirekte Verfahren wählen, indem du halt über Kryptoanbieter gehst, die das ganze Verfahren, die für dich handeln und so weiter. Aber theoretisch, wenn du es technologisch kannst, dann kannst du direkt damit interagieren. Und ich kann auch schwierig jemand sanktionieren. Das heißt, es kann auch, wird auch natürlich viel genutzt, um internationale Sanktionen, zum Beispiel vom SEPA-System oder Finanzsanktionen zu umgehen. Und genauso das Gleiche für Kriminelle, ne? Die dann eben das nutzen, um, weil ein Bitcoin-Konto kann man nicht so einfach einfrieren wie ein Bankkonto.
Ja, okay. Was aber natürlich auch wieder heißt, es gibt jetzt erstmal wenig Regulierung und weniger Kontrolle als bei Banksystemen oder auch bei Wertpapiersystemen. Das heißt, ich habe auch ein höheres Risiko von Diebstahlrisiko. Also generell, ich kann natürlich mein Wallet, also auch wenn das auf einer Festplatte ist, die kann ich natürlich physisch verlieren. Aber das Diebstahlrisiko ist natürlich höher und es gibt halt auch keine Sachen wie eine Einlagensicherung oder so. Also diese ganzen Benefits, die mir dann irgendwelche Verordnungen und Gesetze geben, die fallen natürlich auch weg.
Ja, also es gibt da sehr viele Bestrebungen, gerade von der EU zum Beispiel, da mehr Anlegerschutz reinzubringen und diesen Wilden Westen besser zu regulieren. Aber es wird immer noch ein Flickenteppich bleiben. Also das ist halt ein Markt, der ist global, du kannst von überall auf der Welt auf das Netzwerk zugreifen und es ist total schwierig, das als Regulierungsbehörde da dem habhaft zu werden. Du kannst halt immer nur das regulieren, was in deinem Einflussbereich ist, also zum Beispiel die Anbieter. Und das ist aber auch für die Verbraucher ganz wichtig, dass sie dann, wenn sie Bitcoin oder irgendwas anderes handeln möchten, dann eben über Anbieter gehen, die vertrauenswürdig sind, indem sie zum Beispiel von einer deutschen oder einer anderen europäischen Finanzaufsicht beobachtet werden.
Das ist ja bei uns auch das unterste Kriterium. Also wir testen ja auch regelmäßig Anbieter, bei denen du Krypto kaufen, verkaufen und auch in so einem Custodial Wallet aufbewahren kannst. Mhm. Und die unterste Grenze ist doch, dass die diese MiCA-Lizenz nach dieser EU-Verordnung MiCA haben, also sie EU-reguliert sind.
Ja, genau. Gibt natürlich noch ein paar weitere Kriterien, aber können wir bestimmt gleich nochmal genauer drauf eingehen.
Bevor es soweit ist, schauen wir nochmal ein bisschen auf den Kryptomarkt im Generellen. Wir reden ja meistens über den Bitcoin. Auch so ein bisschen zu Recht, weil der Bitcoin ist doch schon so ein Schwergewicht unter vielen Leichtgewichten.
Ja, genau. Also es ist auch das, ich würde es mal so als Krypto-Leitwährung, wenn man so will, so ein bisschen wie der US-Dollar für das normale Finanzsystem bezeichnen, weil eben nicht nur um die 60% Dominanz, also quasi 60% des Kryptomarktes macht der Bitcoin aus und alles orientiert sich so ein bisschen daran. Es ist auch die in Anführungszeichen erwachsenste Kryptowährung. Also wir haben da zwar hohe Schwankungen, aber schon weniger als bei manchen anderen Kryptowährungen.
Also quasi je kleiner die Kryptos werden, so ein bisschen als Faustregel, desto krasser werden die Schwankungen.
Ist häufig so, ja. Aber es gibt verschiedene Projekte. Also wenn ich da mal so ein bisschen aufmachen darf, woraus der Kryptomarkt besteht, ist es natürlich zum einen der Bitcoin, der eine große Portion ausmacht. Dann sind es aber auch Smart Contract Netzwerke. Dazu gehört zum Beispiel Nummer 2 auf dem Kryptomarkt Ethereum oder Ether, heißt die Währung dazu. Und dahinter steht ein sogenanntes Smart Contract Netzwerk. Das heißt, es sind Netzwerke, auf denen dezentrale Apps möglich sind, die technologisch einfach viel, viel mehr Möglichkeiten haben, die Bitcoin nicht hat. Bitcoin ist zwar groß und für die Geldanlage vielleicht interessant, aber so aus technologischer Sicht kann Bitcoin eigentlich gar nicht so viel. Da ist Ethereum oder auch sowas wie Solana. Das sind große Netzwerke, die da viel mehr können und wo auch kleine Kryptowährungen drauf aufbauen tatsächlich. Genau, die ermöglichen viel mehr, die ermöglichen so Web3-Technologien oder auch DeFi, also Decentralized Finance-Anwendungen. Da wird es dann technologisch richtig spannend.
Okay,
Genau. Und Nummer drei, da hätten wir dann noch die Stablecoins, was jetzt auch gerade wieder ganz groß im Gespräch war im letzten Jahr und auch in diesem Jahr sein wird. Das könnte man so ein bisschen bezeichnen als so eine Zwischenwährung vielleicht, weil das oft genutzt wird, um wenn ich von einer Kryptowährung in die nächste handeln möchte, um etwas zu haben, was zumindest halbwegs stabil ist. Die sind nämlich immer gekoppelt an eine staatliche Währung, zum Beispiel die meisten an den US-Dollar, manche aber auch an den Euro und sollen dann im Wert immer dem entsprechen.
Also ist quasi so ein Mittelsmann, so ein bisschen wie wenn ich sage, okay, ich kann nicht thailändische Baht direkt in tschechische Kronen umwechseln, deswegen tausche ich meine thailändischen Baht in Euro um und dann tausche ich meine Euros in tschechische Kronen um.
Genau, in der Kryptowelt aber eher ist es zwar möglich, direkt zu tauschen, aber nicht unbedingt immer sinnvoll, weil es halt sehr starke Schwankungen gibt und du das damit.
Ja.
Oder du zum Beispiel das ein, zwei Tage zwischenlagern möchtest oder sowas, ne? Aber so für die Geldanlage ansonsten eher irrelevant, weil der ist nicht auf Gewinn angelegt, sondern auf Stabilität und darauf halt einen bestimmten Preis zu halten.
Wir würden ja zum Beispiel auch nicht sagen, kauf von deinem Geld 50.000 Schweizer Franken, also so ein bisschen analog dazu. Es ist, Stablecoins sind quasi sinnvoll, um eine Kryptowährung in Geld oder eine Kryptowährung in eine andere umzutauschen, aber nicht, sie sind jetzt nichts, in das man investieren sollte.
Ja, so könnte man das sagen. So könnte man das aber auch über viele andere Kryptowährungen sagen, dass man da vielleicht nicht unbedingt investieren sollte oder nicht zumindest nicht viel Geld reinstecken sollte. Aber genau, Stablecoins werden auch für andere Dinge genutzt. Zum Beispiel gibt es bei Wettmärkte, die mit Kryptowährungen laufen. Und da kannst du zum Beispiel, geht alles über Stablecoins, um eben nicht diese Schwankungen drin zu haben.
Krass.
Mhm. Genau, aber dann noch, um den Kryptomarkt mal das Kapitel so ein bisschen abzuschließen, gibt es noch eine vierte Säule. Das sind so Meme-Coins. Also Coins, die häufig eher so in die Spaßrichtung gehen, gar nicht so einen großen Use-Case haben, wie jetzt zum Beispiel ein Smart-Contract-Netzwerk, sondern...
Der Dogecoin war da so der bekannteste mit diesem Hund.
Ganz genau, oder der Pepe-Coin oder so irgendwas, was halt auch eher aus Memes entlehnt ist. Und häufig sind das aber auch Projekte, wo es viel so Pump and Dump gibt. Das bedeutet, es geht ganz schnell hoch, die Preise. Sie werden aufgepumpt sozusagen. Und die Leute, die halt den Coin initiiert haben oder ganz am Anfang dabei waren, machen richtig krass viel Gewinn.
Ist ja oft auch so ein bisschen, also ist ja oft auch absolut shady, dass du sagst, ich nutze zum Beispiel Reichweite in sozialen Medien, um das zu pushen, damit Leute da reingehen. Also ich pumpe es künstlich auf. Mein persönlicher Anteil wird mehr wert und dann dump ich. Meine Anteile verkaufst und dann wird auch das ganze Ding gedumpt irgendwann.
Genau, weil sobald diese Person, die das initiiert hat, da ihren großen Share rausnimmt, ist das Ganze halt dann fast wertlos, ne? Genau, und diese Person nimmt dann den ganzen oder viel Gewinn mit und die, die zuletzt gekommen sind, gehen leer aus und haben ihren Einsatz verloren. Mhm.
Jetzt haben wir die vier Arten von Krypto besprochen.
Mhm.
Vielleicht nur damit ihr es jetzt schon mal wisst, unser Finanztipp-Rat. Das heißt ja immer so, Finanztipp findet Krypto ganz schlecht und es wird immer so schlecht geredet. Ja. Wir raten davon ab, deine Altersvorsorge mit Krypto aufzubauen. Das kann man, glaube ich, hier schon mal klar sagen.
Ja.
Aber wenn du Geld übrig hast, auf das du wirklich verzichten kannst, so, du hast eine Hunderte auf der Straße gefunden, was weiß ich. du hast einfach Geld übrig. Du hast, deine Miete ist niedrig, du brauchst dein Weihnachtsgeld nicht und du willst irgendwas Riskantes mit deinem Weihnachtsgeld machen. Du kannst 100% darauf verzichten. Dann spricht erstmal nichts dagegen, das in Bitcoin zu stecken. Aber wir empfehlen dir nur Bitcoin und nicht die ganzen anderen Dinge, die es noch gibt. Also das ist tatsächlich die Grenze.
Ja, ganz genau. Ich finde auch, das ist irgendwo ein Stück weit nachvollziehbar, wenn man damit mal rumspielen möchte oder sich ausprobieren möchte. Und ich finde es selber auch spannend, so technologisch. Aber für die Geldanlage, da gibt es wirklich was, was irgendwie besser ist, so im Sinne von Rendite und Risikoverhältnis. Aber genau, wenn man da gut aufgestellt ist und rumprobieren möchte, warum denn nicht? Wie gesagt, gerne immer einen regulierten Anbieter nehmen und auch auf die Steuer achten. Auf jeden Fall Transaktionen immer sichern, da gibt es so CSV-Dateien oder auch PDFs, Steuerreports, die man sich runterladen könnte, auf jeden Fall alles ganz gut sichern. Wenn man viel handelt, kann man auch ein Programm dafür nutzen, so ein Steuerprogramm. um Transaktionen zu sichern und das alles gut in der Steuererklärung anzugeben oder ein Kryptosteuerberater, je nachdem, wie doll man es halt betrieben hat. Genau, aber das ist auf jeden Fall, da sollte man schon ein Augenmerk drauf haben, weil da kann es sein, dass die Behörden da auch in den kommenden Jahren noch ein bisschen mehr hinschauen, als sie es bis jetzt vielleicht getan haben.
Und dann auch insgesamt nicht mehr als 10% von deinem Vermögen in riskanten Dingen halten, also ja. Einzelaktien, Krypto ganz, und so weiter, einfach damit du nicht dein ganzes Portfolio mit runterziehst, falls es irgendwo zu einem Crash kommt.
Ja, das wäre sehr schade, gerade wenn dann die Altersvorsorge drunter leidet, ne?
Du hast die Regulierung schon angesprochen, ist ja auch für 2026 ein sehr großes Thema in den USA, also auch bei Donald Trump hat es ja manchmal so ein bisschen durchblicken lassen, dass man da was ändern will. Der Finanzsektor ist ja sehr, sehr stark reguliert, aber Krypto ist so überall irgendwie anders reguliert. In den USA sind Bitcoin-ETFs erlaubt und in Kanada, in Europa zum Beispiel nicht. Also das ist einfach eine Herausforderung.
Total. Also eben, weil wie gesagt, da so ein Flickenteppich entsteht, aber auch, weil es da unterschiedliche Ansichten von den Behörden und von den Regierungen gibt. Zum Beispiel Bitcoin-ETFs kann es in Deutschland und in der EU nicht geben, weil die ja eben nur aus einem Produkt bestehen. Da ist ja nur Bitcoin drin und genau, in der EU ist es so, dass ein Fonds immer aus mehreren Bestandteile haben muss. Genau, von daher ist es nicht möglich, aber ja, wir von Finanztipp würden auch eher dazu raten, wenn ich in Bitcoin investieren möchte, dann auch wirklich richtige Coins zu kaufen und eben keine Wertpapiere. Es gibt ja noch andere Wertpapiere auf den Bitcoin-Preis dann eben, ETCs zum Beispiel. Aber wie gesagt, echte Coins kaufen ist da schon sinnvoller, dann bin ich eben nicht abhängig von Emittenten.
Ist ja wahrscheinlich auch das, was du willst. Wenn du schon sagst, irgendwie Krypto interessiert mich, warum solltest du einen Krypto-ETF kaufen, in dem irgendwelche Blockchain-Firmen drin sind oder so, wenn du auch das tatsächliche Ding kaufen kannst?
Genau, ach, solche Ideen gibt es dann ja auch noch. Genau, nicht nur den Bitcoin-Preis abzubilden, sondern eben irgendwelche Branchen-ETFs und sowas auf die Krypto-Branche. Aber das ist wie bei anderen Branchen-ETFs auch das, würden wir nicht empfehlen, weil es halt einfach nicht so eine breite Streuung hat, sondern dann immer ein Klumpenrisiko ist.
Und was natürlich schon ein bisschen, also Regulierung ist ja immer so ein bisschen negativ und positiv zu sehen, aber was für dich als Nutzerin oder Nutzer schon ein Vorteil ist, ist natürlich, dass Regulierung Rechtssicherheit schafft.
Ja.
Und das ja dann auch eher institutionelle Anleger anlockt, was ja Kurse schon auch nach oben schieben
kann. Genau. Also was man als Verbraucher zuerst merkt, ist natürlich Verbraucherschutz. Wenn ich da irgendwelche Sicherheitsmechanismen habe, die dann staatlich gefordert werden. Aber genau, das ist natürlich ein großer Punkt bei den Preisen. Und das haben wir jetzt vor allem im letzten Jahr sehr aktiv gesehen, halt eben durch die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA, dass da ganz schön viel institutionelles Geld in den Markt gekommen ist.
Also Banken, Versicherungen.
Das ist das große Geld, genau. Nicht nur die kleinen Privatanleger, die sich da mal ein bisschen ausprobieren wollen. Sondern das war ja mit einer der Kurstreiber.
Was, glaube ich, denke ich auch noch einfach wichtig zu beachten, ist es wirklich immer daran zu denken, Bitcoin oder generell Kryptowährungen sind einfach hochspekulativ, weil sie stark im Wert schwanken. Also wir haben es ja selber beobachtet, 2025, dass das All-Time-High bei ungefähr 126.000 US-Dollar stand, was eine ganze Menge Geld ist. Und wir dann ich weiß gar nicht, auf wie viel ist man dann am tiefsten Punkt runter, auf jeden Fall
unter 90.000, 80.000.
Und allein solche Schwankungen, also da sieht man innerhalb von wenigen Wochen, wie krass sowas sein kann. Deswegen überschreit bitte nicht diese 10%-Marke, auch weil ein Totalverlust einfach passieren kann.
Genau. Also das sollte so die Grenze sein, für alles, was spekulative Anlagen sind.
Würdest du persönlich dann, wenn du zum Beispiel sagst, du hast jetzt irgendwie ein bisschen Geld in Bitcoin gesteckt, vielleicht auch schon vor ein paar Jahren, und einfach durch die Kursgewinne bist du inzwischen bei, keine Ahnung, es macht 15-16% von deinem Vermögen aus, würdest du dann einfach auf 10% runter abverkaufen und umschichten, zum Beispiel in ein Aktien-ETF, dass du sagst, okay, ich nehme die Gewinne jetzt irgendwie mit? Oder was würdest du da raten?
Gerade wenn da Gewinne stehen, würde ich das wahrscheinlich so tun. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, aus welchem Ziel habe ich es gekauft, wie sieht meine Anlagestrategie sonst aus und wie sieht es mit der Steuer aus zum Beispiel. Also es ist ja in Deutschland so, du hast so eine Spekulationsfrist von der Steuer. Wenn du unter deine Coins weniger als ein Jahr hältst, dann zahlst du Steuern da drauf. Wenn du sie aber über einem Jahr hältst, dann ist es steuerfrei, die Gewinne. Das heißt, wenn ich jetzt schon ein Jahr in meiner Wallet liegen habe, wäre ich natürlich eher dazu geneigt, die zu verkaufen als unter 12 Monaten. Genau. Also sowas gilt es auch nochmal zu beachten dabei.
Okay. Aber es ist dann auch, was man, glaube ich, so ein bisschen beachten muss, also nur mal zum Vergleich, wenn wir von 2020 bis 2024 schauen, hat ein weltweiter Aktien-ETF eine Volatilität, also eine Schwankung von 15-20%, was sich schon relativ krass anhört, im Plus und im Minus. Und Bitcoin, hast du mir vorhin noch mitgebracht, die Zahl, stolze 65%.
Ja, genau. Das ist schon einfach das Vielfache. Ja. Und das ist, das muss man auch erstmal aushalten können, psychologisch, ne?
Und das heißt ja auch, also eine höhere Volatilität heißt ja auch einfach, dass die natürlich die Gipfel viel, viel höher sind, aber halt auch die Täler, in die ich falle, sind einfach viel, viel tiefer. Also ich habe einen viel krasser ausschlagenden Graphen. Und da muss man sich, glaube ich, auch einfach entscheiden, ob einem das selber gut tut, oder? So als Anlegerin oder Anleger.
Ja, genau. Und viele Leute kommen ja schon schwer damit klar, dass die Aktien im Portfolio immer mal wieder hoch und runter gehen oder der breite Aktien-ETF. Und ja, Bitcoin oder Krypto setzt da auf jeden Fall noch ganz schön einen oben drauf. Muss man starke Nerven haben.
Was ist dann so deine Erwartung für Bitcoin für 2026? Also wir haben ja schon mal kurz angesprochen, es ist so die Frage, was in den USA für Regulierungen kommen, auch wie es mit dem Markt so weitergeht. Gehst du von irgendwas aus?
Ich kann mir vorstellen, dass wir 2026 mehr über Stablecoins sprechen, dass das als Infrastruktur wichtiger wird und dass es da vielleicht auch noch andere Use Cases gibt, die wichtiger werden, dass das noch ein bisschen ausreift. Zu Kursprognosen möchte ich mich nicht hinreißen lassen. da kann man nur immer wieder sagen, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass es dann häufig doch ganz anders kommt als erwartet. Und es heißt auch, dass quasi diese, es gab früher so eine Theorie, dass es immer so Zyklen gibt, in denen der Bitcoin verläuft und dann eben Kryptowinter und dann geht es wieder nach oben. Das scheint jetzt auch im letzten Jahr eben sich nicht bestätigt zu haben, dass das immer noch so verläuft. Also auch da kann man
quasi so viel noch mal schwerer vorherzusagen, tendenziell.
Ja, obwohl ich auch sagen würde, dass es sowieso schon unmöglich ist, genau sowas vorherzusagen. Genau, deswegen sollte man sich auf keinen Fall auch darauf verlassen, dass andere Leute das vorhersagen können, auch wenn sie es behaupten.
Wenn du investieren willst, ist unser Tipp auf jeden Fall, nutze eine unserer Empfehlungen, um das zu erledigen. Nadine und unsere Kollegen aus dem Test- und Analyse-Team testen nämlich jedes Jahr verschiedene Anbieter. Und unsere Empfehlungen findest du in unserem Ratgeber, den wir dir unter unserem Video verlinken. Und generell gilt natürlich, man sollte es wahrscheinlich verstanden haben, bevor man investiert.
Genau, das ist eine der Voraussetzungen, dass man sich auf jeden Fall mal ein bisschen damit beschäftigt hat oder auch tiefgehend damit beschäftigt hat, ne? Was ist das eigentlich für eine Technologie dahinter? Was steckt auch vielleicht für eine Ideologie dahinter? Kann ich mich damit überhaupt identifizieren mit diesem Dezentralen und sowas? Dann sollte ich natürlich technisches Know-how mitbringen. Am besten, über Verwahrung haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, am besten sollte ich auch meine Coins eben nicht auf einer Börse liegen lassen und von einem Anbieter verwahren lassen, sondern im Idealfall bin ich dazu technisch in der Lage, die in eine eigene Wallet zu transferieren und dort selber zu verwahren. Das bedeutet sehr viel Eigenverantwortung, aber ist auch irgendwie mehr im Sinne des Erfinders. So, es heißt immer, gibt es dieses schöne Sprichwort, not your keys, not your coins. Also wenn du die privaten Schlüssel zu deiner Wallet quasi nicht selber hältst, sondern das an einen Anbieter abgibst, dann sind es eben auch nicht deine Bitcoin. Also dann bist du nicht der Eigentümer dieser Bitcoin und so nach dem Motto, selber schuld, wenn sie dir dann gestohlen werden oder plötzlich weg sind, weil der Anbieter eben pleite geht. Auch das gab es alles schon bei großen Anbietern in der Szene. Und von daher da der Tipp, wenn du es wirklich vorhast, dann geh es richtig an. Verwahre selber, beschäftige dich damit. Und genau, haben wir ja schon gesagt, auf jeden Fall nur kleine Summen einsetzen.
Dann sind wir fast schon am Ende von unserer Folge, aber wir haben natürlich auch noch Fragen von euch, liebe Nutzerinnen und Nutzer. Und zwar habe ich zwei mitgebracht rund ums Thema Krypto. Und die erste kommt von C-Max. Lohnt sich ein Bitcoin-Sparplan als zusätzlicher Baustein zum ETF MSCI World?
Also ich finde es auf jeden Fall schon mal schön, dass der Nutzer sagt, dass es ein zusätzlicher Baustein ist und der MSCI World, also ein weltweiter Aktien-ETF, der Hauptbestandteil ist. Genauso sollte das auch sein. Dann eben diese 10% beachten, dass man da nicht großartig drüber kommt. Sparplan für Bitcoin kann auch sinnvoll sein, weil es halt eben sehr starke Schwankungen gibt, um das so ein bisschen auszugleichen. Aber gerade da sollte man natürlich nicht einmal den Sparplan einrichten und laufen lassen, sondern es sind zwar nur kleine Beträge, aber dann trotzdem schauen, dass man da eben nicht über die magischen 10% kommt.
Und dass man auch wirklich nur Geld reinsteckt, das, auf das man tatsächlich verzichten kann. Also genau. Es nicht so mit dem Aktiensparplan irgendwie mischen, sozusagen.
Genau, ich würde auch einen anderen Anbieter wählen, als den, den ich für mein Aktiendepot habe.
Okay, das ist ein guter, guter Tipp für die Praxis.
Ist sowieso auch meistens ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei anderen Anbietern, als bei denen, wo du es halt im Depot selber machen kannst. Zumindest aktuell gibt es da bessere Konkurrenz außerhalb der Depots.
Mhm. Und die zweite Frage kommt von Hey, it's me, J.O. Habt ihr Kryptos? Es schade natürlich für die Person, dass Saidi nicht da ist. Ich kann aber, glaube ich, ziemlich sicher sagen, nein. Wenn ja, welche und welchen Broker findet ihr dafür am besten? Das ist wahrscheinlich sogar das Spannendere, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Nadine Kryptos hat, ist höher als bei Saidi.
Ja, ich halte ein paar Kryptos, aber ja, ich beschäftige mich damit einfach schon auch seit Jahren journalistisch und so ein bisschen das Handling mal auszuprobieren und auch mal selber zu traden, ist da, finde ich, schon wichtig. Aber es ist, ja, noch nicht mal, auf keinen Fall irgendwie 5% meines gesamten Vermögens.
Ich habe tatsächlich keine Kryptos, ich bin so ein ganz langweiliger, nur ETF-Investor und wer schon länger unseren Podcast hört, weiß, glaube ich, in welchen Quatsch ich mein Risikogeld gesteckt habe. Und ansonsten, welchen Broker wir dafür am besten findet, das ist ganz einfach. Die findest du in unserem Ratgeber, nämlich die wir empfehlen. Aha. Die haben nämlich unsere Finanztipp-Kriterien geschafft. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank dir, Nadine, dass du heute dabei warst. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und ja, wir freuen uns, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt, ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.